was Umweltschutz, was Nachhaltigkeit betrifft, würde ich mal sagen, mindestens im Mobilitätsbereich sind wir da das nachhaltigste Unternehmen, das Klimaschutzunternehmen.
Ich habe heute gar nichts mehr vor, aber jetzt habe ich Sehnsucht, mir sofort ein Ticket zu kaufen und ein bisschen rumzufahren.
Bahnfahren kann ja auch noch mehr sein, wenn man die Chance nützt, vielleicht mal mit einem vis-à-vis ins Gespräch zu kommen.
Moontalk. Wissen, was Sache ist.
Fährst du oft mit dem Zug?
Nein.
Und warum nicht?
Weil ich in Wiener Neustadt arbeite und ein Firmenauto habe.
So, also nicht oft, im Monat zum Beispiel fast gar nicht. Es ist einfach nur wegen der Menschenmenge, weil es manchmal zu voll ist und das gefällt mir nicht so. Also ich kann das nicht, ja.
Fährst du oft mit dem Zug?
Ja, jeden Tag.
Und warum?
Ja, weil ich noch keine anderen Möglichkeiten habe, mich vorzubewegen.
Ja, ich habe kein Auto regelmäßig.
Ja.
Wenn ich nach Wien fahre, ja. Das ist so alle 14 Tage.
Weil ich kein Auto habe.
Unser Klimaticket.
Unser Klimaticket.
Weil wir kein Auto haben und weil es klimafreundlich ist und weil die Zugverbindungen in Österreich auch ziemlich gut sind.
Was könnte man da noch verbessern?
Nein, fällt mir nichts ein.
Tatsächlich habe ich jetzt gerade keine Idee, weil ich bin durchaus zufrieden. Vielleicht hast du eine Verbesserungsidee?
Ja, ich würde mir wünschen, dass manche Strecken tatsächlich schneller sind. Also jetzt der Semmering-Tunnel, der ja irgendwann mal eröffnet wird, ist schon eine starke Verbesserung. So, liegt natürlich an den Bergen, aber das wäre mein Wunsch.
Ja, da gibt es sicher einiges. Es sind zu den Stoßzeiten überhaupt viel zu viele Leute im Zug. Ja, und Verspätung gibt es eigentlich bei jedem Zug.
Herzlich willkommen beim Moontalk. Dies ist Folge 137 und wir sprechen über das Bahnfahren. Etwas, das Sie und ich viel zu wenig tun, das weiß ich ganz genau. Dabei ist es so wichtig für uns selbst, dass wir mal wieder aus dem Fenster schauen können und in aller Ruhe dieses wunderbare Land, unser Paradies genießen und wiedererkennen können oder auch mal ein gutes Gespräch zu führen im Zug. Und im Zuge dessen haben wir auch eine Instagram-Umfrage gemacht und die Leute gefragt, pendelst du lieber mit den Öffis oder mit dem Auto? Ergebnis? 50% ja, 50% nein. In diesem Sinne hinein in den Podcast, doch zuvor unsere Bettina Schabschneider wie immer mit der Faktenbox.
Die ÖBB nahm an ihrem Betrieb am 1. Oktober 1923 mit knapp 113.000 MitarbeiterInnen und 2.600 Dampflokomotiven auf. Im Jahr 2024 transportierten die ÖBB insgesamt 511,3 Millionen Fahrgäste und 80 Millionen Tonnen Güter. 75% der Bahnstrecken sind elektrifiziert. Alleine in Niederösterreich wurden im Vorjahr über 54 Millionen Fahrgäste transportiert. Bei den ÖBB arbeiten in 133 Berufsbildern insgesamt 47.500 Menschen. Davon sind 1.517 ZugbegleiterInnen. Die ÖBB bildete im Vorjahr 2.119 Lehrlinge aus. Und im Jahr 2024 wurden 32.227 Fundstücke verzeichnet. Davon konnten 12.013 retourniert werden. Quelle: ÖBB Kompakt.
Mein Gast heute im Moontalk ist ÖBB-CEO Andreas Matthey, ein Mann, der sein ganzes Leben mehr oder weniger auf Schiene verbracht hat. Er ist seit über 40 Jahren bei den österreichischen Bundesbahnen, hat da im letzten Jahrhundert als Brückenbauer angefangen und empfindet sich auch immer noch so. Ein sehr überzeugter Europäer. Und einer, auf den auch ganz Europa hört. Darüber werden wir sprechen. Er hat ein paar wunderbare Sätze gesagt, die uns alle zu denken geben sollten. Aber was ich gelernt habe von ihm, ist, dass es auch solche CEOs, solche absoluten Führungspersönlichkeiten gibt, denen das Menschliche immer noch sehr, sehr am Herzen liegt und die sich auch solcher Art benehmen. Ich wünsche Ihnen viel, viel gute Gefühle und Sinnhaftigkeit bei diesem Podcast. Gehen wir's an. Ich begrüße Sie, Herr Matthey.
Ja, schönen guten Tag.
Danke für Ihre wirklich wertvolle Zeit. wenn Sie jetzt hören, 47.500 Mitarbeiterinnen, ist das noch richtig, Herr Mathé?
Ja.
Ja, 47.
Inklusive der Kolleginnen und Kollegen im Ausland und unserer Lehrlinge.
Und der Lehrlinge auch schon einbezogen. Ja. Ja. Also Sie sind für, kann man sagen, wirklich alles zuständig, oder?
Am Ende des Tages ja. Das ist so.
Ja. In Sachen Prioritäten, wie machen Sie es? Weil es geht Ihnen der Ruf voraus, dass Sie sich sehr, sehr im Vergleich zu anderen um die unteren Regionen, wenn man das mal so despektierlich sagen mag, des Unternehmens gern kümmern, nämlich jene, die auf den Schienen sind, auf den Schienen liegen, muss man fast sagen, wobei ich gelesen habe, das, was Sie noch gemacht haben, als Sie begonnen haben im letzten Jahrhundert, nämlich auf der Schiene hören, ob ein Zug kommt. Das haben Sie wirklich gemacht, oder?
Naja, vor allem Brücken gebaut und da ist manchmal wichtig zu wissen, ob ein Zug kommt.
So,
das ist schon zentral.
Weil auf der Brücke ist dann nicht so viel Fluchtmöglichkeit.
Also, es ist mir wirklich wichtig, nahe am Herzen des Konzerns zu sein. Und das sind ganz klar unsere Kolleginnen und Kollegen, die jeden Tag 24 Stunden 365 Tage im Jahr letztlich dafür sorgen, dass die Güter unterwegs sind, dass Menschen von A nach B kommen, dass sie sicher unterwegs sind. Da spürst du sozusagen, wie unser Herz pulsiert und mit welcher Hingabe und Herzblut eigentlich die Kolleginnen und Kollegen da arbeiten bei allen Kleinigkeiten, die jeder von uns natürlich manchmal spürt, aber dort ist halt das wirkliche Leben und mein Job, unser Job sozusagen in den Führungsebenen ist eigentlich die Voraussetzung zu arbeiten, dass sie bestmöglich arbeiten können und dass das Unternehmen natürlich auch lebensfähig ist, weil wir sind als Unternehmen strukturiert.
Ja. Damit erübrigt sich die Frage, die ich Ihnen eigentlich jetzt stellen wollte, nämlich ich habe ja vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können, mal für die ÖBB gearbeitet, zwei große Berufsmessen, glaube ich, hieß das,
ja.
Für euch, wo sich, geniale Idee, die einzelnen Abteilungen der ÖBB einander vorgestellt haben. Sie sind offenbar draufgekommen und was viele Unternehmen draußen auch nicht wissen, dass die eine Abteilung von der anderen oftmals nicht weiß, was sie tut. Und das ist fürs Gesamtgefühl natürlich nicht gut. Und da wurde mir klar gemacht, es gibt zweierlei Mitarbeiterinnen. Es gibt die Eisenbahnerinnen und es gibt die ÖBBler. Und da muss man sich entscheiden. Muss man sich heute noch entscheiden als Mitarbeiter?
Ja, du bist immer Eisenbahner, das ist fast synonym mit ÖBB-Lehr. Wir merken, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht sagen, ich bin Personenverkehr, ich bin Güterverkehr, ich bin Infrastruktur. In erster Linie sind es Eisenbahner und das ist noch immer durchaus synonym über weite Strecken mit ÖBB, wenngleich mittlerweile über 90 Eisenbahnunternehmen in Österreich unterwegs sind.
Wow.
Ja. Wow. Aber es stimmt, Zusammenarbeit im Konzern ist das Wichtigste. Daher ist ein Unternehmenswert, nicht? Also jedes Unternehmen hat Werte, die werden irgendwann einmal verkaterldruckt und dann nie gelebt.
Genau.
aber was wirklich tief hineingegangen ist in die Herzen unserer Kolleginnen und Kollegen, ist unser Wert wir vor ich. Also das Gemeinschaftliche vor das Individuelle, weil wir wirklich am Ende des Tages nur dann gut funktionieren, wenn die Leute gut miteinander arbeiten, miteinander reden. Das ist einer meiner Standardsprüche. Schreibt sich keine E-Mails, redet miteinander, nimmt das Telefon, weil du dann einfach sozusagen den Nuancen da besser bist.
Ja,
also,
ja.
Das ist fast meine Hauptaufgabe, Brücken zu bauen. Ne? Also ich habe früher wirklich Brücken gebaut.
Ich wollte gerade sagen, Brücken, so haben Sie ja angefangen.
Zwischen Menschen, sei es jetzt im Konzern oder außerhalb des Konzerns.
Ja.
Das ist fast die wichtigste Aufgabe.
Das heißt, es wartet auch jene, die sich jetzt entscheiden, entweder eine Ausbildung zu machen bei den ÖBB oder Job zu wechseln hin zu den ÖBB, auch die Belohnung, des Gemeinschaftlichen, des gemeinschaftlichen Erlebnisses, und zwar in der Krise und auch in den Triumphen. Ist das, wird das benutzt beim Recruiting? Denn Sie suchen ja noch.
Ja, ja. Also oder? Wir suchen jedes Jahr, nehmen wir rund 4.000 bis 5.000 neue Kolleginnen und Kollegen auf.
Wow.
Weil wir mitten im Generationswandel sind.
Ja.
Und damit natürlich, wenn so viele Menschen kommen,
ja,
sich auch ein Stück weit die Unternehmenskultur bewegt. Und wir sehen aber, wir haben Neudeutsch Purpose. Das heißt, wir bieten eigentlich Jobs mit Sinn. Und Sinn heißt, was Umweltschutz, was Nachhaltigkeit betrifft, würde ich mal sagen, mindestens im Mobilitätsbereich sind wir da das nachhaltigste Unternehmen, das Klimaschutzunternehmen.
Ja.
Wir sparen 4 Millionen Tonnen CO2, 4 Millionen, mindestens 4 Millionen Transit-LKWs, die nicht durch Österreich rollen. Also das an Purpose, das gibt's, plus schon auch ein Stück weit dann dieses gemeinschaftliche Erleben, und das haben wir schon, eine ÖBB-Familie. Was heißt das? Wenn alles normal läuft, kann man wirklich trefflich miteinander streiten, hm, und sozusagen wechselweise sich die Dinge ausrichten. Nur eins ist klar, sobald Krise ist, gibt es keine Debatte mehr.
Ja.
Da halten alle zusammen.
Halten, ja.
Kommen freiwillig, versuchen, die Mure zu sanieren, die Lawine zu sanieren, eine Entgleisung zu reparieren. Da musst du auch nicht anrufen.
Ja.
Dann werden sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, wo kann ich helfen?
Ja. Und das erzeugt doch gute Gefühle, kann mir doch keiner erzählen.
Total.
Oder?
Ja.
Das ist doch ganz wichtig. Das heißt auch für all jene, die jetzt vielleicht mit dem Gedanken spielen, auch Eisenbahnerinnen zu werden oder so. Es ist schon etwas anderes, hat viel mit Österreich zu tun. Aber es hat doch auch viel mit Europa zu tun, oder? Die ÖBB ist doch eigentlich die Lokomotive der paneuropäischen Vernetzung, was ja das große Projekt ist. Stimmt das so?
Also wir kleineren Länder und damit auch kleineren Bahnen, wir sozusagen leben Europa natürlich ganz stark, weil wir verbinden Menschen und Märkte. Die Grenzen des Landes sind dann zu wenig, weil die Güterströme gehen quer durch Europa. Die Menschen haben letztlich Mobilitätsbedürfnis in Österreich, aber auch außerhalb von Österreich.
Nee.
Und da braucht es einfach Grenzen, die man überwindet. Und es ist in der Tat so, dass Österreich, die österreichischen Bahnen in Summe eigentlich einen Spitzenplatz in der Europäischen Union haben. Ich würde objektiv gemessen sagen, an vielen Messpunkten an Platz 1.
Ja.
Das heißt die Pünktlichkeit und.
Pünktlichkeit vor allem, ja.
Die Österreicherinnen und Österreicher fahren am meisten Bahnen in der Europäischen Union.
Yeah.
Das ist auch etwas, was, glaube ich, gar nicht so bekannt ist. Und woher kommt es? In Wirklichkeit aus einer guten Infrastruktur, wo vor über 20 Jahren sich letztlich unser Staat, unsere Politik in Summe entschieden hat, in das System Bahn, in die Infrastruktur zu investieren. Und zwar kontinuierlich, berechenbar, mit einem Finanzierungssystem, das in der Europäischen Union einzigartig ist. Es gibt immer noch die Schweiz, die haben auch ein gutes Finanzierungssystem, ist ein bisschen anders konstruiert, aber es gibt noch das Schweizer oder österreichische System, das langfristig berechenbare Finanzierungen ermöglicht für die Infrastrukturen, damit eine gute, stabile Infrastruktur gewährleistet. Und das ist die Basis dann auch für einen guten Bahnverkehr. Und das haben wir tatsächlich in Österreich. Also das ist objektiv messbar.
Und das
macht dann stolz. Ne?
Und das Ziel ist ja natürlich, dass Sie genau das sagen können, dann auch paneuropäisch, nicht?
Genau, also mein Hauptzweck jetzt auch auf der europäischen Ebene ist natürlich erstens für Wettbewerbsgleichheit zwischen den Verkehrsträgern zu werben. Hier hat die Bahn noch Nachteile.
Ja.
Und zum Zweiten, dass die nationalen Infrastrukturen auch längerfristig finanziert werden und damit stabile Finanzierungssituationen haben.
Ja.
Damit es in Summe besser wird und europäischer wird. Also das ist schon noch wichtig.
Nach dem Vorbild Österreich, oder?
Ja, genau. Nach dem Vorbild Österreich oder nach dem Schweizer Vorbild. Das ist ein ziemlich sozusagen in der Wirkung synonym. Aber wir haben im Eisenbahnwesen eigentlich noch immer nationale Grenzen, technische, betriebliche Grenzen.
Ja.
Und deshalb, wir müssen diese Mauern niederreißen, auch im Eisenbahnwesen, weil es letztlich unser System behindert.
Ja, dazu sollte man wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass, wenn ich richtig informiert bin, 2/3 aller Züge der ÖBB entweder ihren Ausgang oder ihr Endziel im Ausland haben.
Exakt, das ist so.
Ja.
Also Personenverkehr und Güterverkehr ist überhaupt 90%, 95%.
Wow.
Also es gibt eigentlich fast keine Güterzüge, die nicht irgendwo im Ausland beginnen oder enden oder überhaupt nur durchfahren.
Schließen wir den Teil mit Recruiting und warum wir jetzt alle bei der ÖBB arbeiten sollten, doch damit ab, mit der Antwort auf meine Frage, warum sind Sie denn damals zur ÖBB gegangen?
Ich war damals ein begeisterter Techniker und Eisenbahn hat sehr viel auch mit Technik zu tun.
Ja.
Plus, das darf ich auch wieder ganz verschweigen.
Ja.
Ich bin jetzt in 5. Generation bei den Eisenbahnen tätig.
Yeah!
Wahnsinn
damit eigentlich.
Damit hast du natürlich immer so ein bisschen Nähe, bring your family, wenn man den sozusagen schon als kleines Kind am Tisch beim Essen eigentlich nur von der Eisenbahn hörst, irgendwie sagst du es dann doch mit der Muttermilch mit dem
quasi.
Essen auch. Und findest das natürlich dann schon faszinierend, zumal ja auch zu einer Zeit du dann auch über Orte und Destinationen sprichst, die so für den normalen Menschen, wir reden jetzt von Anfang der 60er Jahre, eigentlich nur weit, weit weg waren.
Ja. Aber
für den Eisenbahner aber normal.
Und dem wurde ja dann mit dieser wunderbaren Idee des Interrails Reisens entsprochen, nicht? Also genau, so fing es an.
Ich hoffe, jeder von uns ist als Jugendlicher irgendwo in einem Waggon gelegen und hat über Nacht geschlafen.
Naja, sicher.
Das ist zwar Destinationen, ich glaube, das gehört zum Erwachsenwerden dazu.
Ja,
und,
ich hoffe auch.
Und macht auch was mit einem. Ja, klar, als Jugendlicher geht es, wenn du ein bisschen älter bist, machst du es anders. Aber da gibt es halt
ein bisschen komfortabler.
Bequeme Züge. Sei es in der Nacht, sei es am Tag, wo du auch quer durch Europa und quer durch Österreich reisen kannst.
Ja, also ich höre, es gibt Strecken, da muss man sich schon richtig lange vorher anmelden, ne? Wie in Venedig
also
zum Beispiel.
Nachtzug, wenn Sie ein Schlafwagenabteil haben wollen, manchmal auch bei den Liegewagen, muss man sich echt viele Wochen vorher überlegen, wann man fahren möchte, damit man dann ein Ticket kriegt, das stimmt.
Ja, weil Sie vorher so von Europa enthusiastisch gesprochen haben. Und ich glaube Ihnen das, weil Sie das immer tun, wann immer Sie die Gelegenheit dazu haben. Wenn ich heute sagen würde, wer Europa will, fährt Bahn. Ist das richtig? Wäre das richtig?
Also ich sage es andersrum.
Okay.
Einer meiner Statements, die ich immer halte, ist, Europa braucht mehr Bahn.
Ja.
Warum? Aus Klimaschutzgründen, letztlich aber auch, um die Menschen miteinander zu verbinden. Sei es jetzt als Touristen, als Reisende oder auch als Handel.
Ja.
Denn wer Handel miteinander treibt, führt auch keine Kriege.
Aber.
Also das meine ich jetzt nicht nur in Europa. Das zum einen.
Ja.
Und zum anderen sage ich aber auch, wir Bahnen brauchen mehr Europa. Das heißt, wir brauchen mehr europäischen Standard, wir brauchen Vereinheitlichung, damit am Ende ein Zug quer durch Europa so einfach unterwegs ist, wie es heute ein Bus oder LKW ist.
Ja.
Gut. Also das muss das Ziel sein. Daran arbeitet auch die Europäische Union.
Ja.
Kostet enorme Summen an Geld. Aber das muss das Ziel sein, dass wir einen einheitlichen auch Eisenbahnraum für 450 Millionen Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union haben.
Die ja jene Kraft darstellen, jene arbeitende Kraft, die uns als Kontinent weiterhin mitspielen lässt im großen ganzen Spiel, das sich ja jetzt gerade megamäßig verändert, nicht nur durch den Unsinn, den der Trump da in Amerika macht, sondern vor allem, weil Indien jetzt dazu kommt, Brasilien, diese BRICS-Staaten und so weiter. Da müssen wir ja auch, ich will nicht sagen dagegenhalten, aber ein gutes Blatt auf der Hand haben, wenn man so will.
Also ich würde mir ja wünschen, dass wir Europäer, egal welche Sprache wir sprechen, uns bei der Hand nehmen und sagen, wir sind ein Europa, wir sind 450 Millionen Menschen in diesem Erdteil, der sich Europa nennt.
Ja.
Wir haben gut ausgebildete Menschen, wir haben Kreativität. Wovor fürchten wir uns? Das ist überhaupt nicht notwendig.
Ja, ja. Allein
vor 230 Millionen Amerikaner, so. Vor 140 Millionen Russen.
Ja. Also
mehr Selbstbewusstsein, aber auch mehr oder weniger nationales Denken, mehr europäisches Denken.
Ja, ja.
Und das meine ich mit an der Hand nehmen.
Ja.
Und sozusagen sich die Hand reißen.
Mir fehlt immer, Herr Matthä, das Gefühl Europa. Wir haben es noch nicht geschafft. Wir haben eine Währung, Gott sei Dank. Wir bauen auch an einem politischen Dach, jetzt dann auch an einem militärischen, nehme ich mal an. Aber wir haben nicht das Gefühl. Vielleicht wartet das Gefühl Europa in einem Bahnwaggon auf uns, dass wir dort die Meetings haben mit den Leuten, die zu uns gehören, die wir aber nicht kennen oder so. Ist das zu futuristisch?
Ich würde es noch ein bisschen herunterbrechen. Ja? Bahnfahren, auch als Philosophien, warum fährst du überhaupt Bahn?
Genau.
Wenn ich jetzt eine längere Reise antrete, jetzt kann ich mir überlegen, ich mache es mit dem Flugzeug.
Ja.
Ist ehrlich gestanden, wenn du nur eine Stunde fliegst, bist vielleicht mit dem Zug auch schon gut unterwegs. Alles, was so 4-5 Stunden hat.
Also ich höre, Sie haben einmal gesagt, Wien, verzeihen Sie sich, Wien, München ist ein absoluter Schwachsinn mit dem Flugzeug.
Ja, das ist heute schon eigentlich nicht wirklich sinnvoll, wenn ich in München was zu tun habe. Aber letztlich haben wir im vereinten Europa und von Österreich ausgehend schon die Vision, Wien, München wird irgendwann einmal in 2,5 Stunden erreichbar sein.
Super.
Mit einer neuen Inkreisstrecke. Wien, Prag, Berlin in 4 Stunden, ist machbar. Damit fliegst du aber auch nicht. Und zwar nicht, weil du jetzt ökologisch beseelt bist, sondern schlicht und einfach rational ist es einfacher, bequemer mit dem Zug zu fahren. Oder Wien-Venedig, wo du dann in einer kurzen Zeit, 6 Stunden, hier unterwegs sein kannst. Oder Wien-Belgrad, dass man nicht den Balkan ganz vergessen.
Ja.
Aber über Budapest in 5 Stunden zu erreichen, um ein paar so Beispiele zu nennen,
auch,
dass Europa näher rückt.
Ja.
Aber ich wollte auch aufs Bahnfahren noch kurz eingehen.
Gern.
Bahnfahren kann ja auch noch mehr sein, wenn man die Chance nützt, vielleicht mal mit einem vis-à-vis ins Gespräch zu kommen.
Ja,
genau. Einen Menschen, den ich noch gar nicht kenne.
Ja.
Und vielleicht nicht immer nur in den Laptop oder ins Handy schaue, sondern, und das ist mir schon wirklich ein paar Mal passiert, hochinteressante Gespräche mit einem Philosophen, mit einem Geschichtsprofessor über europäische Geschichte. Ich hätte fast vergessen auszusteigen.
Ja. Und da haben
andere Menschen kennenzulernen, andere Kulturen kennenzulernen.
Ja, ja.
Oder auch andere Länder, über deren Landschaft, die am Zug vorbeizieht, ein Stück weit zu spüren und zu erleben, also aus dem Fenster zu schauen und sich dem Urlaubsziel oder dem Ziel zu nähern. Ja, ich gebe zu, ich bin jetzt nicht so sehr auf der Businessreise, sondern mehr auf einem Nähern des Zieles, wo du dann merkst, die Landschaft schaut anders aus, die Gebäude, die Bebauung auf den Feldern, was wächst dort, die Menschen, die unterwegs sind, also rauszuschauen und damit letztlich aber auch sozusagen die Landschaft zu erleben. Also vielleicht auch ein Beispiel, ich bin einmal gefahren, Wien-Berlin mit dem Nachtzug, damals noch über Polen ist das gegangen. Und in der Früh habe ich dann die Rollo hochgezogen und die Sonne hat gescheint auf ein Feld. Der Nebel ist so ein bisschen hochgewappert und ich habe gedacht, ja, unfassbar.
Ja, das ist Europa. Also,
ja. Da geht dann das Herz auf, ne?
Ja.
Das plötzlich merkst und siehst,
ja. Ja.
Wie schön auch übrigens Europa ist.
Ja, und das Herz aufgehen fällt einem schwer, wenn einem die beiden Kniescheiben auf die Brust drücken. Nur mal so nebenbei.
Ja, also
muss man ja auch mal sagen.
Selbst
oder?
Ich bin selbst fast 2 Meter.
Ja, eben.
Da so. Ist Fliegen schon auch ja. Echt nicht nur lustig. Aber ja, es gibt auch Destinationen, das möchte ich nicht kleinreden, wo du mit dem Flugzeug schneller bist. Aber du hast halt auch den CO2-Impact, den ja. hast du. Und das habe ich zuerst gemeint mit Wettbewerbsgleichheit. Wir Bahnen wollen eigentlich nichts geschenkt, aber wir hätten es gern wettbewerbsgleich. Das heißt, wer was an Umweltverschmutzung erzeugt, das soll auch entsprechend finanziell belastet werden. Also warum man kein Kerosin besteuert und so Dinge, das finde ich unfair.
Ja.
Zum einen, hoffentlich geht es jetzt dann mit dem CO2 und den CO2-Besteuerungen entsprechend fairer zu.
Mhm.
Detto bei den LKWs, wo er sagt, es braucht halt einfach die Fairness und da sage ich schon, ich finde es unwürdig für Europa, wie wir eigentlich die LKW-Fahrer behandeln, die nur damit es ganz billig ist, dann eigentlich am Wochenende auf den Autobahnparkplätzen eigentlich campieren.
Absolut.
Nur damit alles möglichst billig ist und wir das dann vielleicht billig kaufen, vielleicht ist es dann gar nicht so billig. Wo ich mich auch frage, wo ist die Menschenwürde einer der zentralen Werte Europas, Aufklärung, Menschenbild, ob das wirklich unser Menschenbild ist und ob wir das so wollen, ne? Dass sich der Lkw-Fahrer nicht einmal das Bett leisten möchte oder die Dusche, damit er möglichst viel Geld nach Hause bringt.
Also, interessanter Hinweis, all jene, die jetzt demnächst mal wieder bei Rast Plätzen vorbeifahren oder einfahren, mögen sich dann dieser Worte des Herrn Mattei erinnern und sofort Bahntickets kaufen.
Ich bin da nicht Altruist, aber ich verstehe nicht, warum ich mit einem Transit-LKW ein paar hundert Kilometer quer durch Europa fahre.
Ja.
Es geht mit dem Zug einfacher, sozialer, klimaverträglicher und das dann natürlich in der Fläche, in der Verteilung der LKW zum Zug kommt. Alles gut.
Ja, und sie wären sogar bereit, auch die Lkw-Fahrer zu übernehmen, nicht? Dass die nicht arbeitslos werden.
Ja, es gibt mittlerweile zu wenig und dann wird halt eingeflogen aus Fernost, die dann als Lkw-Fahrer unterwegs sind.
Ja. Herr Mattei, wir haben im Podcast die Angewohnheit, dass auch, weil wir eine Kooperative sind, die Mitglieder unserer Redaktion jeweils ein oder zwei Fragen stellen dürfen an Sie durch mich. Und unsere Chefin, die Susanne, sagt, wenn ich mir den Bahnverkehr unserer deutschen Nachbarn anschaue, haben wir in Österreich irgendetwas gut gemacht? Was haben wir denn wirklich besser gemacht, Herr?
Ja, wir haben zu den deutschen Kollegen ein nachhaltiges Finanzierungssystem der Infrastruktur und dürfen eigentlich seit 2005 hier berechenbar und kontinuierlich investieren.
Ja.
Vor 2005 hatten wir dasselbe Finanzierungssystem, wie es Deutschland heute noch hat. Und wir hatten übrigens auch dieselben Qualitätsthemen. Also wir konnten unseren Fahrplan nicht mehr halten, wir hatten Verspätungen. Also du hast dich als Eisenbahner am Bahnsteig nicht getraut, dein Firmenemblem zu zeigen.
Wow.
Und diese nachhaltige Finanzierung hat dazu geführt, dass wir Schritt für Schritt unser Netz saniert haben und auch ausgebaut und modernisiert haben. Und jetzt können wir die Früchte ernten. Ich muss sagen, betrachte es fast als Gnade, dass ich damals als Geburtshelfer bei diesem Finanzierungssystem dabei war und jetzt auch noch die Früchte ernten darf. Das ist ja ganz, ganz selten, muss ich offen gestehen sagen.
Auf diesem Level, ja.
Genau, aber ich stehe wirklich nicht an, auch zu sagen, man darf auch einmal die österreichische Politik loben, die zwar alle Parteien, die im Parlament vertreten sind, stehen zum Bahnhofsausbau, beschließen auch wirklich hohe Milliardenbeträge, ja. Weil das wird immer auf 30 Jahre voraus berechnet, die Belastung des Staates. Beschließen ein Ziel, jetzt ist das strategische Papier, die Investitionen dazu, und das führt zu dieser grundsätzlich guten Infrastruktur in Österreich, sei es jetzt Straße, sei es Schiene, die uns hier so stark macht. Und das ist in Deutschland nicht passiert.
Aber die fällt ja nicht vom Himmel, um das auch mal zu sagen. Ja, weil wir ja alle als Konsumentinnen auch immer wieder gerne mal etwas als selbstverständlich nehmen. Dieser Infrastruktur, die ja jetzt wohl, wie ich lese, von den Deutschen auch übernommen werden soll, hat man sie schon angerufen, dass sie so als McKinsey dorthin gehen und wissen, ihnen sagen, wie es geht, oder kommt das noch?
Ja, wir sind immer einen guten Austausch.
Schön.
Es gibt ein paar gesetzliche Rahmenbedingungen in Deutschland, die wir in Österreich so nicht haben, Stichwort Schuldenbremse, die dann noch ein Zusatzhindernis dargestellt haben. Das wurde jetzt eigentlich ein Stück weit geöffnet mit diesem 500 Milliarden Paket in deutsche Infrastruktur, also nicht nur Schiene.
Ja. Also die ÖBB,
das ist ganz wichtig.
Die ÖBB sind führend in Europa mit dem Ausbau, mit dem Plan, mit der Strategie, mit der Art und Weise, wie man es denkt und wie man es dann handelt. Und wir haben allen Grund im Land, darauf stolz zu sein. Nur, dass es so bleibt, dazu brauchen wir doch jedes Ticket und jede Überlegung, ob wir unsere Lasten jetzt nicht vielleicht mit der Bahn kommen oder fahren lassen. Ist es nicht so? Jede einzelne Entscheidung zählt.
Genau. Also der beste Schutz ist am Schluss des Tages für die Infrastruktur und für uns, indem man auch die Bahn nutzt.
So.
Weil wenn man sie nicht nutzt, dann hast du halt irgendwann so eine Debatte, ja, warum haben wir das? Weil das kostet, also Bahn, das System Bahn kostet wirklich viel Geld.
Ja.
Ist aber hocheffizient, wenn es genutzt wird.
Ja, und nachhaltig und zukunftsorientiert.
Nachhaltig sowieso. Ich meine, wir erzeugen unseren Strom zu 100% aus erneuerbarer Energie.
Entschuldigung, ich hab die Zahl nicht verstanden. Würden Sie die nochmal wiederholen?
100%.
100%, habe ich das richtig verstanden?
Erneuerbarer Energie zu einem großen Teil selbst und den Rest kaufen wir entsprechend von Wasserkraftwerken zu.
Geil.
Damit haben wir als gesamter Konzern mit unseren Bussen, die wir betreiben und unseren Autos, die wir noch haben und den Klimaanlagen, die es überall gibt, die ja auch CO2-schädliche Stoffe beinhalten, haben wir nur einen CO2-Ausstoß von 212.000 Tonnen. Da haben wir die letzten Jahre um 30% noch mehr reduziert.
Wow.
Und 210.000 Tonnen, das ist ungefähr so wie ein Flug Wien-Zürich das ganze Jahr. Ja, also sozusagen, nur dass man sich das vorstellen kann.
Ja.
Das ist schon relativ ein kleiner Ausdruck, also CO2-Footprint. Der soll noch kleiner werden. Wir wollen an sich hier klimaneutral werden. Da arbeiten wir sehr stark auch mit unserer Industrie zusammen, dass Stahl und Beton entsprechend auch CO2-reduzierter und irgendwann einmal CO2-neutral wird, um auch da den Footprint zu reduzieren, weil wir sehen uns als nachhaltiges Unternehmen. Wir glauben, dass wir damit einen sehr hohen Beitrag auch zum Klimaschutz beitragen können. Und dann braucht es, und das erlaube ich mir als Techniker zu sagen, es ändert sich das Klima. Und wir müssen auch jetzt in unseren Infrastruktur-Layouts und Planungen sozusagen hier stärker auf diesen Klimawandel eingehen.
Ja, und ich verspreche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bereits wenn Sie das Ticket bestellen, kaufen, abholen oder an der Maschine ziehen, bekommen Sie die erste emotionale Belohnung. Weil Sie wissen, ich mache jetzt etwas, was Sinn macht und etwas, was unserem Land zugute tut. Exakt. Zugute
kommt. Es steht sogar drauf, wie viel Kilo CO2 Sie sparen.
Das Ticket spart, genau. Ja.
Steht sogar drauf.
Wirklich, auf dem Ticket.
Wenn Sie in Salzburg fahren, dann steht drauf und Sie sparen so und so viele Kilo CO2.
Ja, super, also hören Sie gut zu. Unsere Bettina Schabschneider fragt Sie, welche Herausforderungen bestehen bei der Modernisierung alter Infrastruktur, also alte Bahnhöfe, Gleise, Parkplatzsituationen vom Bahnhof etc.? Was sind da die großen Herausforderungen?
Ja, das Bahnsystem ist fast 200 Jahre alt und jetzt sozusagen der große Bahnboom ist jenseits der 100 Jahre her. Mhm. Jetzt hast du natürlich damals ein bestimmtes Infrastrukturlayout gehabt, das sich mit der Zeit verändert, weil sich die Anforderungen verändert. Ich glaube, das eindrücklichste Beispiel ist, du brauchst halt keine Dampflokomotiven mehr und weniger Platz. Mhm. Daher musst du halt, wenn du so ein Gelände hast und einen alten Bahnhof dir dann anschauen, wie kann ich den zu einer modernen Mobilitätsdrehscheibe umbauen, wo du möglichst einfach auch zwischen Bus und Bahn umsteigen kannst. Wie schaffst du es, Barrierefreiheit zu gewährleisten? Mhm. Das natürlich zur Bahnbauzeit vor 100 Jahren noch kein Thema war, wenn man ganz offen sagen. Mhm. Wie gewährleistest du ein Sicherheitsgefühl, also da geht es eher um ein subjektives Gefühl, gar nicht objektiv, was jetzt Ausleuchtung betrifft, vermeiden toter Winkel und solche Dinge. Wie kannst du die Kundeninformation, Kundenlenkung, also wo ist der Zug, wo muss ich hin, dass das sozusagen hier für die Menschen, die die Bahn nutzen, irgendwie einfach geht, natürlich Wartebereiche, die witterungsgeschützt sind, solche Dinge.
Ja,
also ja, die Herausforderungen gibt es, aber dazu gibt es bei uns viele Kolleginnen und Kollegen, die sich mit diesen Dingen beschäftigen. Den Denkmalschutz, der eigentlich bei diesen Gebäuden überall drauf ist, mit berücksichtigen, ist übrigens durchaus bei der wärmetechnischen Sanierung solcher Gebäude immer wieder mehr eine Herausforderung. Aber da arbeiten wir dran, das haben wir halbwegs im Griff.
Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann können Sie sich erinnern, als wir alle Kinder waren im Zirkus, gab es immer so einen Typen, der hat 6-7 Teller auf so Bambus.
Ja.
Ja, und immer wenn der eine ganz kurz vorm Runterfallen ist, hat er wieder ein bisschen geschüttelt und dann ist es weitergegangen.
Das ist witzig. Das ist das Bild wollte ich zuerst malen, also als Gesamtverantwortlich
für
Unternehmen. Ist es in Wirklichkeit so, dass du den ganzen Tag sozusagen die Stöckchen drehst, damit die Teller nicht runterfallen?
Ja.
Und wann dir das gelingt, nicht immer, aber doch, dann ist der Job okay. Das, was jetzt sozusagen die Managementaufgabe ist, ja, sozusagen Management im Sinne der täglichen Aktivität, des täglichen Ansteuerns, das ist so die eine Ebene. Die zweite, die hat dann mit Stöckchen und Teller wenig zu tun, das ist eigentlich den Menschen auch Orientierung zu geben. Also wohin geht's? Was sind unsere Visionen? Was können wir uns vorstellen? Was trauen wir uns zu? Und gehen die Menschen diesen Weg mit? Ja, das ist, ich glaube, da muss man immer ganz bewusst auch einen Schritt wieder mal zurückgehen, sich auch selbst ein bisschen reflektieren, vielleicht auch das Unternehmen von außen einmal anschauen, wo sind unsere Stärken, wo müssen wir ein bisschen aufpassen, weil ja, Europa bewegt sich, wir stehen im Wettbewerb als Bahn mit anderen Unternehmen, das muss man zur Kenntnis nehmen und darauf reagieren und schauen, dass man das Bestmögliche macht. Denn immerhin, wir haben es vorhin gesagt, 47.000 Menschen.
Wahnsinn, ja.
Wenn ich es ein bisschen pathetisch sage, 47.000 Familien.
Ja, 47.000 Geschichten, ja. Hoch drei wahrscheinlich.
Und das, genau, ich sage das immer meinen Führungskräften.
Ja.
So wie sie führen, wird am Abend die Familie beim Abendessen sich fühlen.
Ja.
Weil wenn die Kollegin oder der Kollege irgendeinen schlechten Tag bekommen hat, dann wird sie das halt auch am Abend beim Essen widerspiegeln.
Ja.
Und ich glaube, das, ich will es nicht zu pathetisch machen, aber
doch.
Sozusagen, man muss diese Verantwortung, glaube ich, schon mitnehmen. Du hast Verantwortung für Natur, aber auch für die Menschen.
Ja.
Für die Kundinnen und Kunden, aber auch für die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Ja. Was raten Sie? Das ist
ein Dienstleistungsunternehmen.
Wenn
unsere Kollegen nicht gut drauf sind, dann spürst du das im Zug.
Ja. An dieser Stelle
Zugbegleiter schlecht drauf.
Sei aber auch mal etwas aus der User-Seite, um es in Neudeutsch zu sagen, gesagt. Und ich bin ja doch in meinem Leben auch sehr viel Bahn gefahren, tue es heute auch, wann immer es sich ergibt, und muss feststellen, ja, man hat manchmal auch Zugbegleiter und Zugbegleiterinnen, die vielleicht just an diesem Tag, in diesem Moment nicht so gut drauf sind, wie wir es uns vielleicht aufmalen würden im großen Ich-wünsch-dir-was-Buch. Aber wenn wir das bedenken, was wir gerade gelernt haben vom Chef der österreichischen Bundesbahnen, dann fällt es uns auch relativ einfach zu sagen, ja, schau, ich bin auch manchmal nicht drauf. Im Großen und Ganzen, nein, im Generellen, muss ich sagen, sind die super drauf.
Das also, sehe ich auch
was
so.
Was immer ihr da gemacht habt, da hat es einen riesen Change gegeben.
Ja, wir haben, ich glaube, da ist wirklich viel auch gearbeitet worden, ja. Und ich bin da auch unglaublich stolz.
Ja.
Ich erzähle eine Geschichte immer gerne. Mir ist wichtig, dass die Führungskräfte mindestens einen Tag im Jahr draußen arbeiten.
Ghost Riding.
Wir nennen das Perspektivenwechsel.
Ah, okay.
Und auch der Chef macht das. Und
ja.
Ich habe mir erlaubt, einmal Zugbegleiter zu sein.
Okay.
Weil ich komme ja eher aus dem technischen Bereich und okay, machst du Zugbegleiter. Und ich gebe zu, dass ich vor diesem Perspektivenwechsel gesagt habe, ja, halt Schaffner, okay. Hat betriebliche Aufgaben, Abfertigung, also hätte eine ungefähre Ahnung gehabt.
Ja.
Es war mir nicht klar, was der eigentliche Job eines Zugbegleiters ist.
Ja, das
nämlich gut. Sich, wenn in einem Zug 400 Menschen drinnen sind, 400 Mal auf diesen Menschen einstellen.
In der Sekunde?
400 Mal total anders sind.
Ja.
Sie sind ein Stück weit, das, was Sie auch gemacht haben, ein Stück weit auch Entertainer.
Ja,
im Sinne von, wie reagierst du? Und das war für mich hochinteressant, hochlehrreich. Und ich habe seitdem einen tiefen Respekt vor diesen, ja. Vor diesen Menschen.
Und meine Güte, habt ihr Entertainment. Meine Güte, habt ihr.
Unheimlich tollen Job.
Ja, wirklich. Also da gibt es so ein paar auf einer bestimmten Strecke. Ich bin mal eine ganze Zeit lang viel zwischen Wien und Villach. Ihre Heimat, ja, gefahren. Und da gab es immer ein, zwei, die haben natürlich, wenn die mich erkannt haben, ist der Schmäh natürlich Ping-Pong, sekundenweise dort gegangen. Und ich habe mir gedacht, wie macht der das? Weil ich weiß ja, wie ich es mache. Ich muss 19.30 Uhr muss ich es machen. Ne? Und dann vielleicht für zwei Stunden. Ja, sagen wir drei. Aber die machen das, wie Sie gerade uns geschildert haben, jeden Tag, fünfmal die Woche. Jahre und Jahre.
Ja.
Mit neuen Partnern auf der Bühne, wenn man so will.
Immer neu.
Ja.
Richtig.
Also Gruß an alle, Shoutout also an alle.
War für mich wirklich einer der lehrreichsten Perspektivenwechsel, die ich hier jetzt die anderen Berufsgruppen da nicht geringschätzen, weil mein Kundendienstzentrum auch hochinteressant. Aber das zu merken, zu sehen, du hast den Grantler, der dir die Vorkarten nicht zeigt. Die Mutter mit dem kleinen Kind, also es ist ganz unterschiedlich und ich sage nur Respekt, ja, wirklich
ja.
Respekt.
Ja. Ja, ich, okay, ich habe auch.
Es ist ein cooler Job. Ja.
Es ist ein cooler Job, weil er mit Menschen zu tun hat.
Wer das möchte, sozusagen, wir suchen immer gerne, also bitte komm und bewerben.
Ja, ja.
Das.
An alle meine Kolleginnen und Kollegen gerichtet, die es im Entertainment-Geschäft nicht so ganz geschafft haben. Hier wäre noch eine kleine Bühne, aber eine feine, die sie aufnehmen. Und wunderbar, super, I love it. So, eine weitere Frage von Bettina. Eine Frage in Bezug auf Fernreisen. Fahren die Menschen heute mehr mit dem Zug? Ich glaube, Sie haben das schon kurz beantwortet. In den Urlaub. Als noch vor 25 Jahren?
Also klar, an den Zahlen sehen wir, dass die Reisen steigen werden. Wir eilen de facto seit einigen Jahren von Passagierrekord zu Passagierrekord. Allein im Fernverkehr, wir sehen auch im Incoming stark steigende Zahlen. Mhm. Also insofern würde ich sagen, ja, ich glaube zwar generell, dass sich die Reisefreudigkeit deutlich erhöht hat gegenüber früher, das, glaub ich, muss man schon so sehen.
Ja.
Aber am Ende des Tages weißt du beim Zugfahren zu 95%, wann komme ich an, ich muss mich nicht über den Stau ärgern, wo ich nicht vorher weiß, wo habe ich den Stau, ich kann aufstehen, ja. Ich habe eine Verpflegung. Also sozusagen all die Annehmlichkeiten, die es braucht. Und ja, Gepäck ist manchmal vielleicht eine Hürde, wenn du eine große Urlaubsreise machst. Selbst dafür gibt es eine Lösung, wo man sozusagen vorneweg
abholen. Das
Gepäck zustellen lassen kann und abholen lassen kann. Aber
Und Gespräche. Nicht vergessen, das hast du hier gerade
gemacht. Ganz wichtig. Ich finde es fast ein bisschen traurig, dass man, wenn man heute so durch einen Zug geht, eigentlich fast alle Menschen nur mehr aufs Handy schauen oder aufs Tablet. Wenige ein Buch lesen, ganz wenige mehr miteinander plaudern.
Ja.
Und das ist schon auch ein Ort der Begegnung, wo man unterschiedliche Menschen erleben und kennenlernen kann und für sich persönlich auch was mitnehmen kann.
Vielleicht kann man
ein Gespräch, das ganz unverbindlich ist, weil man steigt dann wieder aus.
Und nichts war.
Man sieht sich nicht wieder. Ja. Vielleicht sogar ein sehr ehrliches Gespräch in Wirklichkeit.
Ja, ja. Ja, es ist, vielleicht kann man einen Domino-Effekt erzeugen. Immer wieder in jedem Waggon, dass einer anfängt. Dass wir im Zuge in ein paar Jahren dieses, was ja mal da war, die Literatur ist voll von Eisenbahnbegegnungen, ja, wieder ins Leben bekommen, dass wir miteinander sprechen in der Bahn. Ja.
Das ist, glaube ich, zentral, miteinander reden.
Ja, was heißt, ganz genau. So, Susanne fragt, das haben wir schon, die Klimaneutralität haben wir abgedeckt, das steht auch außer Frage, das ist doch ganz klar. Die Zugbegleiter, da gibt es von beiden, von Susanne und Bettina, gemeinsam eine interessante Frage, auf die ich so nicht gekommen wäre. Nämlich, Zugbegleiter sind ja manchmal auch die Ärmsten am Zug, weil sie direkt die Wut der Reisenden zu spüren bekommen. Das haben sie uns gerade deutlich gemacht. Gibt es sowas wie eine, ja, ich lache, aber es ist wahr, eine psychotherapeutische Anlaufstelle, um diese Aggressionen abbauen zu lernen, dass sie es eben nicht mit nach Hause zum Abendbrot nehmen. Oder auch, wenn jemand, und jetzt kommt's, vielleicht Suizid begeht, sich vor einen Zug wirft. Und wer uns jetzt zuhört, bitte, ganz schlechte Idee.
Schlechte Idee.
Und bitte anrufen, wenn es Ihnen so schlecht geht, dass Sie daran denken. Rufen Sie uns an in der AK, wen auch immer, den Herrn Matthä bei der ÖBB, das darf ich jetzt mal ausnahmsweise so sagen. Die Idee ist eine schlechte, aber es belastet doch jeden Lokführer, der das schon mal erlebt hat.
Ja, ja, das ist in der Tat so. Und wir haben Einrichtungen, das beginnt bei den quasi Ersthelfern unmittelbar nach so einem Ereignis.
Ja.
wo sich der Triebfahrzeugführer, aber auch die Zugbegleiter aussprechen können. Grundsätzlich kann das bei uns jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter ohnehin tun. Wir haben aber auch eben ganz professionelle Hilfe mit Psychologen, wenn es sozusagen ganz schwierige Situationen sind, die es schon auch gibt, wo man dann Hilfe sich sozusagen holen kann. Mhm. Aber beginnend vorne bei der Ausbildung, jetzt beim Zugbegleiter, ist eben auch wichtig ein sogenanntes Deeskalationstraining.
Mhm. Gut.
Wenn man merkt, dass du hier einen aggressiven Fahrgast hast, mhm. Dass sozusagen, wie gehe ich dann um jetzt nicht noch Öl hineinzuwerfen, sondern das sozusagen ein bisschen runter zu bekommen. Dann manche natürliche Begabung, aber es gibt halt auch sozusagen von professioneller Seite das eine oder andere an Worten und Handlungen, die deeskalierend wirken. Ja, das
aber die Aufgabe, die Verantwortung ist schon, boah, mir das so überlege.
Ja, das ist, und man muss auch sagen, es ist schon irgendwie zu beobachten, dass die Gesellschaft in Summe ein bisschen ruppiger geworden ist.
Ja.
Und was ich ganz schlecht aushalte, ist, wenn eigentlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Dienst verletzt werden. Das geht für mich gar nicht. Und natürlich versuchen wir hier bestmöglich zu schützen.
Ja.
Wie gesagt, das Deeskalationstraining, wir verwenden durchaus auch Bodycams. Auch das wirkt sehr deeskalierend, wenn man sagt, so, ich mache sehr aufmerksam, ab jetzt wird alles mitgefilmt.
Sehr gut.
Wir haben offen gesprochen auch in manchen Zügen am späten Abend auch Security mit, sozusagen neben dem Zugbegleiter, neben der Zugbegleiterin, vielleicht einen großgewachsenen Menschen stehen zu haben, damit es da gar nicht erst zu solchen Situationen kommt.
Das schade, ne?
Das ist uns wichtig, weil das geht gar nicht, offen gesprochen.
Ja.
Das ist immer wieder bedrückend, wenn ich mich mit Kolleginnen und Kollegen zusammensetze, die sozusagen Opfer so eines Vorfalls sind, weil du bist dann, muss ich sagen, vollkommen unschuldig sozusagen in so eine Situation gekommen und fragt sich dann, was war da? Und deshalb braucht es dann eben auch diese auch sprachtherapeutischen Begleitungen, um das zu verarbeiten. Ja.
Also als Utopist, der ich auch vor allem hier in unserem Environment immer wieder genannt werde, gehe ich mal davon aus, dass wir sehr wohl eine große Chance haben, die Bahn wieder zu einem Ort der Gemeinschaft auch insofern zu machen, als dass so ein Zugbegleiter, so eine Begleiterin nicht allein steht in so einer Situation, sondern dass es von den Mitreisenden auch einen verbalen, sage ich mal, Support gibt.
Ja. Ist eher selten.
Ja, eben.
Würde ich mir wünschen.
Ja, eben. Die Erfüllung des Wunsches fängt mit der Äußerung an.
Ja, genau. Ja,
so. Okay, als letzten haben wir unseren Stefan, unseren technischen Direktor, und der fragt: In welchem Ausmaß nutzt die ÖBB heute bereits künstliche Intelligenz, etwa bei Fahrplänen, Wartungen oder Kundenservice? Und welche Entwicklungen erhoffen Sie sich in den nächsten Jahren davon, Herr Matthä?
Ja, also der ganze Bereich Digitalisierung, künstliche Intelligenz ist aus meiner Sicht die dritte große technische Revolution im Bahnwesen, die uns da jetzt begegnet. Steht eigentlich noch am Beginn. Also wir haben natürlich schon...
Darf ich kurz aus Education-Gründen, die ersten zwei waren Dampf und dann Elektrifizierung?
Ja, also Dampf und Elektronik.
Mhm, okay. Ah, Elektronik, genau.
Elektronik, und jetzt eigentlich der Sprung von der Elektronik in die Digitalisierung, künstliche Intelligenz. Das alle Prozessschritte und alle Bereiche des Unternehmens oder des Systems Bahn durchfluten wird, sozusagen beginnend in den technischen Applikationen, wo es darum geht, dass du über Neudeutsch Predictive Maintenance, wo es das über Rechenalgorithmen und große Daten berechnen kannst, wann eine Anlage in die Störung geht, damit du sie davor noch entsprechend reparieren kannst.
Simulation.
Also gar nicht so zeitabhängig, sondern in Zustandsabhängigkeiten mit den unterschiedlichsten Parametern, die man hier hineingibt, bis zu Kundendienstlösungen, die vielleicht zunächst unsympathisch klingen, wenn man sozusagen als Kunde anruft und da meldet sich vielleicht ein Chatbot, der aber
die Stimme ist gut.
Den Vorteil hat, dass du sofort eine Bedienung und Lösung hast. Und wir können damit in den Analysen, die wir sehen, 90% sofort erledigen. 10% bleiben, dazu brauchst du den Mensch und die Kreativität. Und damit können wir hier Vorteile generieren und ja, im Betriebswesen Optimierung der Zugabläufe, der Zugdisposition, also der Vorschläge, wie die Züge zu fahren sind, wie man sie schlichtet, um hier bestmögliches Ergebnis zu erzielen, sei es Kapazität, sei es Pünktlichkeit. Das steht sozusagen ante portas und ja, die ersten Anwendungen dazu gibt es schon, wo man sozusagen Optimierungsroutinen hier arbeitet. Aber das sozusagen mit so einer Hochlaufkurve, eine steile, übrigens nicht nur bei der Bahn, sondern generell.
Ja, ja. Und ich nehme an, dass die künstliche Intelligenz auch Wesentliches leisten wird zum Ausbau des europäischen Schienennetzes, nicht?
Ja, das glaube ich auch, ja. Weil Europa ein Hemmnis hat, das ist die Sprache.
Ja, ja.
Wir haben sehr, sehr unterschiedliche Sprachen. Ja. Und ich bin relativ sicher, dass wir uns nicht auf eine Sprache einigen werden.
Ja, ja, ja. Ja, ja, und wenn dann.
Schon gar nicht auf eine Sprache, die in der Europäischen Union.
Das wollte ich natürlich auch gerade
auf zwei kleinen Inseln gesprochen wird. Ja. Also, ich glaube das nicht. Ich bin aber mittlerweile überzeugt, dass du über die immer bessere Digitalisierung und KI in deiner Sprache reinsprichst und da sozusagen das Vis-à-vis es in seiner Sprache hören wird.
Ja. Technologie ist da.
So sein.
Technologie ist da, sie muss dann nur jetzt.
Das, glaube ich, wird Europa noch massiv helfen.
Ja, glaube ich auch.
Näher zusammenzukommen.
Ja, ja, absolut.
Das wird dauern, aber in Summe.
Ja.
Das ist sozusagen auch die Tonalität und Färbung, die ja sozusagen sprachlichen und kulturellen Hintergrund hat, dass die dann mitgeht, um das zu verstehen, was heute halt auf Französisch, auf Spanisch, auf Italienisch, auf Deutsch eigentlich gemeint war.
Ja.
Also mit der reinen Übersetzung.
Ohne stille Postverlust.
Ohne stille Postverlust.
Genau.
Ich glaube, das wird eines der ganz großen verbindende Elemente der Europäischen Union werden.
Und meine Güte, sind wir dann auch gut bedient, wenn wir Sie da am Verhandlungstisch haben, um das auch richtig umzusetzen und skalieren. Das kommt ja noch dazu, um mal wieder in eine große Metaebene zu gehen, oder? Wir kommen zum Schluss und ich frage Sie etwas ganz Basisches, etwas, das ich mich gefragt habe, Herr Mattei, nämlich wie kann ich helfen? Wie können wir alle helfen, dass diese Idee des Bahnfahrens, diese Vision einer klimafreundlichen Mobilität und wie wir beide drauf gekommen sind, auch unsere Gemeinschaft wieder in die Kommunikation während des Reisens zu bekommen. Was können wir tun? Eine Idee habe ich. Sagen Sie mir, ob sie ein Blödsinn ist. Wäre es nicht möglich, dass wir als Kundinnen und Kunden darauf bestehen, dass so viel unserer Waren, die wir bestellen, zumindest ein Teil der Strecke mit der Bahn absolviert hat, eine Art Gütesiegel, wie auch immer, um auch jene, die für Cargo zuständig sind, darüber haben wir ja viel zu wenig gesprochen, dazu zu bringen, mitzuspielen. Was sagen Sie?
Ja, also ich glaube auch, eine Hilfe wäre tatsächlich, dass man also das ITR2 entsprechend hoch bepreist, dann ergibt sich so ein Effekt aus meiner Sicht auch sofort. Ticket kaufen ist auch ein Beitrag, der hilft. Genau. Übrigens nicht nur auf den Hauptstrecken, sondern auch auf den Nebenstrecken. Dann hast du auch keine Diskussion dazu. Und vielleicht jeder von uns, und jetzt werde ich philosophisch, vielleicht ein bisschen den eigenen Egoismus zurücknimmt und vielleicht den Unternehmenswert wir vor ich, den wir haben, auch als gesellschaftliches Prinzip ein Stück weit mitnimmt. Nur ein bisschen. Mhm. Nur ein bisschen.
Ja. Ja.
Vielleicht einmal das vis-à-vis anlächeln.
Ja.
Ja. Oder nur mal freundlich grüßen.
Ja.
Schön. Könnte mir helfen. Die in Summe nämlich für uns als Gemeinschaft. Ne?
Ja.
Und vielleicht annehmen, dass das vis-à-vis nicht von Haus aus böse ist, sondern vielleicht das auch gut meint.
Kluger Satz, sehr kluger Satz. Ja, d'accord, d'accord und d'accord nochmal. Was ich noch vielleicht dazu hauen will, ist, weil es mir selber so gegangen ist, dass wir unser Land mal wieder anschauen.
Ja.
In einem Tempo, das es uns erlaubt, auch mal hinzuschauen. Oder?
Das ist so, doch auch da hilft die Bahn.
Ja, eben. Genau. Einfach
einmal durchs Land fahren.
Ja, eben, dieses wunderschöne.
Auch sehen, wie gottvoll schön dieses Land ist.
Oder?
Welches schön. Glück wir haben, dass wir hier leben dürfen.
Ah, ich habe heute gar nichts mehr vor, aber jetzt habe ich Sehnsucht, mir sofort ein Ticket zu kaufen und ein bisschen rumzufahren.
Ich mache einen guten Preis.
Super, das wollte ich eigentlich hören. Dankeschön, Andreas Matthäi, ÖBB, der Chef der ÖBB. Und Chef des Europäischen, sagen Sie uns noch, wie das Netzwerk heißt, das Projekt?
Der Verband der Europäischen Bahnen.
Verband.
CIAF, in der Abkürzung.
Ja?
Wir versuchen, die Interessen der Bahnen in Europa bei der Europäischen Kommission entsprechend zu platzieren und zu vertreten.
Danke für Ihre Arbeit. Danke für Ihre wertvolle Zeit, die Sie uns jetzt über die Maßen geschenkt haben. Grüßen Sie mir alle Ihre Kolleginnen und Kollegen, alle Eisenbahnerinnen und Eisenbahner dort und für alle, die uns jetzt zugehört haben und das gut fanden. Sprechen Sie mit Ihren Kindern, mit Ihren Enkelkindern über die Eisenbahnerseele. Tun Sie ihnen was Gutes und schauen Sie, dass Sie sie ein bisschen natschen in Richtung ÖBB und Gemeinschaft. Es ist ein Gemeinschaftsunternehmen, unser Gemeinschaftsunternehmen.
Genau.
Ja, vielen herzlichen Dank, das war's. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Andreas Matthäi und Alexander Göbel sagen ciao, ciao.
Alles Liebe.
Die Arbeiterkammer Niederösterreich hat eine neue App, die AK Blitz App, ab sofort zum Downloaden. Bleiben Sie am Laufenden, erhalten Sie alle relevanten Informationen und Sie wissen ja, noch nie war es so wertvoll zu wissen, wo man seine Informationen her hat. Die AK Blitz App, ab sofort zum Downloaden. Das war der Montalk. Chefredaktion Susanne Karner. Redaktion Mario Gattinger und Carina Karas. Straßenumfragen Christoph Baumgarten. Faktenbox Bettina Schabschneider. Technische Leitung Stefan Dangl. Administration Christina Winkler. Am Mikrofon Alexander Göbel.